ARD.
Hallo, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer und für alle, die zum ersten Mal Annelies royale Welt hören, willkommen. Ich bin Annelie Malun und für die ARD und insbesondere für den SWR, also den Südwestrundfunk, berichte ich über die royalen Themen fürs Radio, Fernsehen und hier seit vielen Jahren in meinem Podcast. Und ich schaue auch sehr gerne mal royal gesehen abseits, also royale Themen, die man nicht so auf dem Schirm hat und natürlich die besonderen Geschichten dahinter. Gerade das macht mir auch so richtig viel Spaß.
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Ja, und in dieser Folge, ich habe ja jetzt schon gesagt, ich schaue gerne mal abseits, schaue ich mit Peter Hornung auf Nepal. Hi Peter.
Hallo Annelie, grüß dich.
Du berichtest ja seit vielen Jahren für die ARD aus Südasien und Nepal ist natürlich auch eines deiner Berichtsgebiete. Wir sind ja viele tausend Kilometer jetzt voneinander entfernt, sind aber zusammengeschaltet, wie man so schön sagt. Diese Folge, Peter, wird eine royale True-Crime-Folge.
Genau, heute sprechen wir über Nepal, das frühere Königreich und über ein Ereignis, das vor 24 Jahren da passiert ist. Vor 24 Jahren und einem Monat, das die Monarchie in Nepal erschüttert hat und das die Monarchie am Ende auch zu Fall gebracht hat.
Das wird besonders spannend werden und ich freue mich total drauf, denn du hattest dich ja bei mir gemeldet mit einem Foto von dem ehemaligen Palast, dem Narayanhiti-Palast in Kathmandu. Per WhatsApp schreibst du mir ja immer mal wieder und immer wenn es royal wird. Wieso warst du denn in Nepal?
Ja, ich war für Recherchen in Nepal. Ich war für eine Recherche zum Thema Everest dort, also zur diesjährigen Everest-Saison, die ja jetzt zu Ende gegangen ist. Und dann für ein royales Thema, nämlich zum Thema Royalisten in Nepal. Nepal ist ja schon seit 2008 Republik wieder, aber es gibt dort Royalisten und die wollen ihren König zurück. Und deshalb war ich dort, um mit den Leuten dort zu sprechen, warum sie ihren König zurückhaben wollen und einfach mal zu schauen, wie realistisch das überhaupt ist.
Ja, und du weißt ja, Peter, ich mache ja in meinem Podcast immer eine Tea Time, eine kleine Pause, damit man ja mal ein bisschen durchatmen kann. Du, ich, aber natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer, da könnt ihr euch schon mal alles zusammenstellen, was auch immer ihr trinkt. Es ist ja, ich sag mal, heute sehr heiß. Bei dir wahrscheinlich auch, Peter. Wie viel Grad?
Ach, bei mir hat's nur so 32, 33. Das ist eigentlich relativ frisch zu euch, ne? Aber wir haben ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit, deshalb drückt es auch ordentlich.
Ja. Und dann trinken wir was zusammen. Und Peter, dadurch, dass du schon öfter bei mir zu Gast warst, du hast ja mal von dem vielen Tee erzählt, den du mal gekauft hattest. Hast du den mittlerweile komplett ausgetrunken oder gibt es noch Reste?
Nein, es gab eigentlich kaum Chancen, so viel Tee zu trinken. Ich habe ihn verschenkt. Also jedes Mal, wenn ich nach Deutschland fahre, gucke ich, wo im Koffer noch ein bisschen Platz ist, dann tue ich wieder so ein paar Teepackungen rein und dann wird er wieder an Freunde und Bekannte verschenkt. Aber ich muss zugeben, ich habe den Tee ja damals in Sri Lanka gekauft. Ich war inzwischen nochmal auf Sri Lanka und habe wieder Tee gekauft.
Okay, also den wirst du heute hoffentlich trinken.
Genau, den trinke ich sehr, 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 sehr häufig, aber ich brauche trotzdem noch ein paar Helferinnen und Helfer dafür.
Okay, du kommst ja nochmal nach Deutschland, kannst du verschenken. Ja, Peter, wir schauen jetzt mal, du hast es schon erwähnt, auf diese, ich sag mal Schicksalsnacht und Schicksalsabend am 1. Juni 2001 im Königspalast in Kathmandu. Wir stellen uns das Setting jetzt mal so vor. Es ist eine Party, ein Abendessen im Palast, im Billardsaal. Also es sind Familienmitglieder. Das Königspaar ist dort und natürlich auch der Kronprinz Dipendra. Und der ist sozusagen die Hauptperson unseres Podcasts heute. Peter, also Dipendra, der ist der Kronprinz. Eigentlich ist die Party erst noch ganz nett. Also man feiert ausgelassen. Aber dann passiert was. Wir haben jetzt so, sagen wir mal, 20 Uhr, 20.45 Uhr ungefähr. Da ist die Party im Billardsaal. Dipendra geht weg. Er wird ja ganz netterweise Dippy genannt. Das ist ja so sein Spitzname. Und er ist ja eigentlich gar nicht so unbeliebt in Nepal, aber er tickt aus.
Genau, ist ein 29-jähriger Kronprinz. Also sie fanden ihn eigentlich gar nicht so schlecht, die Nepalesen. Aber an diesem Abend hat er getrunken. Es gibt Schilderungen dieses Abends die sind teilweise von Augenzeugen dieses Ereignisses, aber es gibt auch einen offiziellen Untersuchungsbericht. Und im Untersuchungsbericht heißt das, dass er sturzbetrunken war. Also er war in dem Moment nicht dort, wo die anderen sich zum Essen versammelt hatten. Er war woanders, hat sich betrunken mit einem Whisky, Famous Grouse Whisky. Das ist ein sehr bekannter, sehr teurer Whisky. Und er sei da gelegen, er habe gelallt, heißt es. Es gibt einen Palastmitarbeiter, einen Angestellten, der sagt, dann ist der aufs Klo gegangen und hat Würgegeräusche von drin gehört. Sorry für die Details hier. Also es ging ihm wirklich schlecht in dem Moment und er wirkte eigentlich so betrunken, als könne er überhaupt nichts mehr machen. Aber er hat dann doch was gemacht.
Also er ist ja weggegangen, also hat sich betrunken und kam zurück, stark bewaffnet, offenbar auch in einem Tarnanzug und hat dann einfach geschossen. Also auf seinen Vater, soll er wohl mit 2 oder 3 Kugeln ihn niedergestreckt haben. Es haben ja noch viele versucht, irgendwie den Blutverlust zu stoppen, gerade beim König. Aber er hat ja wild um sich geschossen und hat viele umgebracht von seiner Familie und auch teilweise schwer verletzt, ne? Also es ist ja ein Grauen gewesen, womit ja auch keiner so gerechnet hat mit dieser, es war ja unberechenbar, ne?
Absolut, der kam da rein, war betrunken, hatte offenbar auch laut Bericht zumindest Haschisch geraucht und war vollkommen außer sich, vollkommen außer sich. Er hat zuerst seinen Vater aus nächster Nähe erschossen, also König Birendra, den amtierenden König von Nepal.
Der auch sehr beliebt war, ne?
Also absolut, in Nepal, ne? Absolut. War ein sehr beliebter Monarch. Dann hat er auf Prinzen geschossen, Prinzessinnen, also seine Geschwister auch. Er hat auf seinen Onkel geschossen. Er hat auf den Ehemann seiner einen Schwester geschossen. Es gab an diesem Abend 9 Opfer, 8 waren sofort tot und ein 9. ist dann später gestorben.
Das Interessante ja auch daran ist, es war ja ein privates Abendessen, also gab es ja da gar nicht so die Wachen, weil das ja einfach so eine private Party war und man konnte ihn gar nicht stoppen, weil da einfach niemand war, der da aufgepasst hat so richtig, ne? Und deswegen konnte er so wahllos vorgehen, ne?
Genau, also er hatte auch Waffen, das wurde danach festgestellt, die er sich einfach hat geben lassen. Er hatte 3 Waffen, eine deutsche, eine Heckler und Koch MP5, eine halbautomatische Waffe, ein Colt und eine Glock. Ein Revolver. Also 3 Waffen, die er nacheinander gebraucht hat, um die Menschen umzubringen. Es gab einen Arzt dort, der hat das überlebt, Dr. Shahi war das. Der sagte dann, er habe seinen Mantel ausgezogen, als der König getroffen war, er habe seinen Mantel ausgezogen und hat ihn dem König an den Hals gedrückt, weil der König aus dem Hals blutete. Und dann sagte der König zum Arzt, ich habe auch einen Schuss im Bauch. Und dann habe der Arzt gesagt, er soll sich keine Sorgen machen, es sei jetzt einfach wichtig, die Blutung zu stoppen. Ja? Es war etwas, was versucht wurde durch den Arzt. Der König ist dann auch ins Krankenhaus gebracht worden. Aber wie 8 weitere Opfer an diesem Abend ist er beim Eintreffen im Krankenhaus dann für tot erklärt worden.
Gibt es denn noch weitere Schilderungen zu diesem Massaker?
Ja, es gibt noch einige Details. Die Pendra soll dann aus diesem Raum, aus diesem Saal herausgelaufen sein und zu seiner Mutter, die im Innenhof war. Und dann hat er auf die Mutter geschossen und hat die auch aus nächster Nähe erschossen. Er hat auch versucht, andere zu erschießen. Da hat sich wohl sein Cousin, Prinz Paras, heißt der hat sich wohl in den Weg gestellt und hat diese Frauen geschützt. Paras ist aber auch selbst gar nicht verletzt worden. Also ganz klar ist es nicht, was da passiert ist. Und dann ist er weitergelaufen auf so eine Brücke, auf so eine kleine Brücke im Garten und da soll er sich erschossen haben.
Also diese Wut, die er hatte, war ja extrem. Peter, da würde ich gerne drauf eingehen, denn es hat ja eine Vorgeschichte. Es hat mal wieder was mit Liebe zu tun. Weil es geht ja um Deviani. Genau. Deviani Rana, das war eine Frau, in der er sich verliebt hat in Großbritannien. Denn wenn man so ein bisschen in die Geschichte einsteigt von Deep Hendra, er war ja zwischen 1987 und 1990 in Großbritannien, war in Eton, bei vielen Klingels jetzt wahrscheinlich. Viele Royals sind dort zur Schule gegangen, unter anderem ja Prinz William, König Charles, Prinz Harry, aber auch eben Deep Hendra. Und dort in Großbritannien haben sich Deep Hendra und Deviani kennengelernt, denn sie hat auch dort gelebt zu der Zeit. Sie wollten heiraten. Also er war, ich sag mal, madly in love, ne, mit Deviani. Und aber die Eltern von Deep Hendra hatten etwas gegen diese Verbindung und wollten auf gar keinen Fall, dass die beiden heiraten. Und das soll ja sozusagen der Auslöser gewesen sein für dieses schlimme Massaker im Königspalast, ne?
Genau, darum geht es. Es geht um diese Liebe. Es sei auch unmittelbar davor, vor diesem Abendessen, zu einem Streit gekommen. Und deshalb ist er eben rausgelaufen und auch mit den Waffen zurückgekommen.
Und gerade Deviani Rana war ja nicht irgendwer, ne?
Nein, es war nicht irgendwer, sondern das war eine junge Frau, deren Großvater zum Beispiel ein Maharaja war, der Maharaja von Gwalior, also in Indien, und die selbst aus der Familie der Rana stammte. Und diese Rana war eine Adelsfamilie, ist heute noch eine Adelsfamilie aus Nepal. Das waren sozusagen die großen Gegenspieler der Königsfamilie. Die Königsfamilie heißt Shah in Nepal und die Ranas waren die anderen Mächtigen. Die waren schon seit dem 10. Jahrhundert waren die mächtig in Nepal. Und die haben lange Zeit den Premierminister gestellt, bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Der war damals erblich, dieser Titel Premierminister. Und eine Rana war immer Premierminister. Und dieser Premierminister war in dieser Zeit praktisch über dem König. Mhm. Der hatte mehr Macht als der König. Der hatte auch mehr Geld als der König. Das heißt, das war schon immer ein spannungsgeladenes Verhältnis. Und nun plötzlich hat einer, und zwar der Kronprinz auch noch, aus der Schah-Familie, also aus der Königsfamilie Nepals, hatte der plötzlich eine Freundin aus der anderen Familie von den Ranas. Und das ist ja ein ganz klassisches Motiv. Das könnte ja eigentlich auch so ein bisschen Romeo und Julia sein. Aber es endete auch tragisch, wie bei Romeo und Julia, aber eigentlich noch viel tragischer, weil eben dieses Massaker am Ende stand.
Also muss man schon sagen, es könnte Shakespeare geschrieben haben, wenn man so will, ne? Aber auch eine einflussreiche Familie, ne? Man hätte ja sagen können, eigentlich kein Problem, er kann sie heiraten, ne? Also ich meine, sie war, klar, ich meine, mit diesen, sagen wir mal, Spannungen in der Vergangenheit, klar, aber an und für sich, sie war reich, also, sie,
absolut.
Also, ne? Also es wäre ja eigentlich, sagen wir mal, die Verbindung wäre ja im Endeffekt gar nicht so schlecht gewesen, ne?
Also die wäre, um jetzt mal einen Fachbegriff zu gebrauchen, die wäre nicht morganatisch gewesen.
Ja, das
also
stimmt.
Nicht unter Rang.
Ja, ja, klar.
Das wäre eine Ehe gewesen unter Gleichrangigen, aber dahinter war eben dieses große Spannungsverhältnis. Mhm. Und es gab ein Ereignis, das 50 Jahre früher stattfand, also 50 Jahre vor 2001, nämlich 1951. Da endete eigentlich die Herrschaft dieser Ranas als Premierminister und als mächtigste Adelsfamilie, Prinzip über der Königsfamilie in Nepal. Damals hat nämlich der König, Tripuwan war das, nach dem ist übrigens heute inzwischen der Flughafen von Kathmandu benannt. Und das war der König Tripuwan, das war der Großvater von Deep Hendra. Da hat er im Prinzip die Macht zurückgewonnen für die Königsfamilie. Und es wurde eine Art Demokratie eingeführt in Nepal. Und die Ranas waren nicht mehr Ministerpräsidenten und so mächtig. Und das war natürlich ein Ereignis, was deren Macht gebrochen hat und was den Konflikt zwischen den beiden Familien, der Königsfamilie und den Ranas, noch vertieft hat.
Also es sollte nicht sein, und weil Deviani ja auch nicht von der Königsfamilie akzeptiert wurde, war sie ja auch gar nicht zu dem Abendessen im Palast eingeladen gewesen. Sie ist ja dann nach dem Massaker aus dem Land geflohen, weil sie Angst vor der Presse hatte, und ist dann nochmal zurück nach London gegangen, hat dort einen Master gemacht. Sie hat sich nie öffentlich zu dem Massaker geäußert, hat dann irgendwann geheiratet und ist dann wieder zurückgekehrt in die Heimat und ist ein aktives Mitglied in einer rechten Hindu-Partei.
Genau, der Rashtriya Prajatantra Party Nepal, das ist eine der königstreuen Parteien. Ja, die haben ganz komplizierte Namen. Das ist eine der königstreuen Parteien in Nepal. Es gibt noch eine andere, also um sie abzukürzen, RPPN ist das. Es gibt noch eine RPP. Das ist im Augenblick die Partei, ich hatte es ja vorhin erwähnt, der Royalisten, die den König wieder zurückhaben wollen. Das heißt, da gibt es natürlich Verbindungen. Die ist politisch schon auch noch in dieser Richtung, Richtung Monarchie. Aber sie ist jetzt nicht sehr aufgefallen. Und vor allen Dingen auch bei den jüngsten Protesten ist sie nirgends aufgetaucht.
Um nochmal zurückzugehen auf diese Nacht auch danach. Wie ging es denn da weiter? Es gab wohl ein Angebot von Scotland Yard, aber dieses Angebot wurde ausgeschlagen. Warum denn eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Die ist eigentlich nicht wirklich beantwortet worden. Die Nepalesen wollten das selbst untersuchen. Es gibt einen Untersuchungsbericht, der ist nicht sonderlich lang. Den habe ich auch im Detail studiert. Und der ist nicht so, dass man sagt, der beantwortet alle Fragen. Da gibt es ganz viele Sachen, die eigentlich offen sind. Und gerade in Nepal hat man bis heute eigentlich Zweifel daran, dass das alles so passiert ist, wie es im Untersuchungsbericht steht. Also da gibt es Sachen zum Beispiel, wie hat es eigentlich der Rechtshänder Dipendra geschafft, sich in die linke Schläfe zu schießen? Ja? Wenn man mal versucht, mit der rechten Hand an die linke Schläfe, also normalerweise hat sich erschossen mit einer Pistole, die würde er an die rechte Schläfe setzen. Er ist aber an der linken Schläfe erschossen worden. Die nächste Frage ist, was waren eigentlich mit den Palastwachen und den Adjutanten? Warum haben die nicht eingegriffen? Standen die da nur rum? Es ist auch die Frage, warum ist der Prinz Gyanendra der Bruder des Königs? Warum ist der eigentlich nicht da gewesen? Der war nämlich woanders. Und wie konnte auch überhaupt sein Sohn Paras, das war der, der sich dann in den Weg gestellt hat, um die Frauen zu schützen, wie konnte der das eigentlich überleben? Warum ist der nicht erschossen worden in diesem Moment? Also es gibt ganz, ganz viele Fragen, die man da relativ schnell gestellt hat. Unmittelbar nach diesem Massaker war es ja erstmal eine ganz, ganz absurde Situation. Dipendra hatte sich zwar mit der Waffe in den Kopf geschossen, aber er war nicht sofort tot. Der ist auch ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der lag da im Koma. Und jetzt war er ja der Kronprinz. Und obwohl man eigentlich wusste, dass der seine Familie gerade hingerichtet hatte, wurde der vom Kronrat offiziell zum Nachfolger des Königs aufgerufen. Das heißt, nach Birendra, dem ermordeten König, von seinem Sohn Dipendra ermordeten König, war Dipendra erstmal König 3 Tage lang, trotz dieses Massenmordes. Allerdings, der lag ja im Koma, gleichzeitig brauchte man einen Regenten und das wurde dann der Onkel Gyanendra, der nicht da war bei diesem Massaker, der war in Pokhara, das ist im Westen von Nepal und der ist danach erst wieder in die Hauptstadt zurückgekommen.
Ja, sehr seltsam, ne? Also, weil nämlich diese Party, die fand ja, ich glaube, sogar wöchentlich immer statt, also wo man sich getroffen hat mit der Familie und dann ist er ausgerechnet nicht da, also... Da kann, also es ist Raum für viel Spekulation, ne? Und auch, dass man sagt hier, also danke Scotland Yard, wir brauchen euch nicht, so nach dem Motto.
Absolut. Also es waren ja auch 3 Personen in der Königsfamilie zwischen Gyanendra und dem Thron. Das eine war natürlich der König selber, sein Bruder Birendra. Dann der Prinz Nirajan, der ist aber auch getötet worden. Und dann auch noch Dipendra, der eben dann starb. Und dann war es erst Gyanendra, der dann tatsächlich erst Regent wurde und dann König.
Aber er war ja nicht wirklich eine Alternative zu dem getöteten König. Und auch wahrscheinlich nicht zu Dipendra, ne? Weil er war ja jetzt nicht so wahnsinnig beliebt, ne?
Nein, den hatte vorher auch keiner auf dem Plan. Der war nicht wirklich in Erscheinung getreten vorher. Sodass irgendjemand auch im Land gedacht hat, das könnte auch mal ein König werden, wenn der ältere Bruder stirbt. Der ganze Zweig der Familie war nicht so richtig beliebt. Der hatte einen Sohn, eben diesen Prinz Paras, den ich schon erwähnt habe, der eigentlich beim Massaker heldenhaft aufgetreten ist, wie geschildert wurde, der aber davor wirklich der böse Bube der Familie war. Der war super unbeliebt. Der war auch offenbar Alkoholiker. Der war immer wieder betrunken aufgetreten. Und vor allen Dingen war er notorisch für seine Fahrerfluchten. Der hat regelmäßig Unfälle gebaut und hat Leute über den Haufen gefahren. Der hat Leute getötet.
Was?
Der hat einen bekannten nepalesischen Musiker im Jahr vorher getötet bei so einem Unfall. Hat er überfahren, ist weitergefahren. Alle haben gewusst, wer es war. Es hat sich dann jemand anderes gemeldet, hat gesagt, ich bin da gefahren. Und jeder wusste, dass das quasi nur ein Sündenbock war, der Geld bekommen hat, dem Druck gemacht wurde und der sich dann da ausgeliefert hat. In Wirklichkeit war es der Prinz Paras. Und der kam wieder davon.
Also nicht wirklich überzeugend, so sagen wir mal der Rest der Familie. Und dann wird ausgerechnet der Vater von Paras, Gyanendra, wird dann König. Und die Nepalesen, die sind ja auch dann auf die Straßen gegangen. Es gab ja richtige Proteste, ne? Und dadurch ist es ja auch alles auseinandergefallen, ne? Also es war ja im Prinzip sozusagen der Auslöser, ne?
Absolut. Also Gyanendra, der war zu diesem Zeitpunkt, als er König wurde, war der 54, ein Geschäftsmann, lebte eigentlich ein ruhiges Leben im Wohlstand und war nicht sehr, sehr auffällig in dieser Zeit. Mhm. Und der war jetzt plötzlich König, 3 Tage nach dem Massaker. Das war eine ganz merkwürdige Situation, weil eigentlich wollte den niemand haben. Und der hat sich auch sehr schwer getan am Anfang. Der hat im Prinzip gerade in den ersten Jahren als König, also nach 2001, versucht, die Regierung zu kontrollieren. Dazu muss man wissen, es war so, dass im Jahr 1990 die Demokratie eingeführt worden war in Nepal. Und zwar vom König Birendra. Deshalb war der auch so beliebt. Mhm. Der hat Macht abgegeben. Vorher war es eine absolute Monarchie. Mhm. Dann hat er die Macht abgegeben und er hat demokratische Reformen zugelassen.
Also war der eine konstitutionelle Monarchie quasi. Hatte zwar immer noch so Befugnisse und Einfluss auf die Staatsgeschäfte, aber jetzt nicht mehr, nicht zu viel, aber ein bisschen.
Genau. Mhm. Und das war auch so, dass das immer ein Streitpunkt war. Mhm. Also auch da war es so, dass die Pendra, der spätere Amokläufer, immer mal wieder sich dazu geäußert hat und gesagt hat, nein, er will das eigentlich nicht. Und auch Gyanendra, sein Onkel, war jemand, der eigentlich an der alten Form der Monarchie hing, also an der absoluten Form, wo die Schah-Familie einfach die mächtige Familie im Land war und die Politiker eigentlich nur das machen mussten, was die Königsfamilie und der König sagte. Und jetzt war es tatsächlich so, jetzt war dieser Gyanendra ab 2001 König und der hat wieder versucht, Kontrolle über die Regierung auszuüben und hat eigentlich unter Vorwänden, weil er gesagt hat, die Politiker sind gescheitert, die Politiker können keine gute Politik machen, die haben auch es nicht geschafft, neues Parlament zu bilden, hat dann die Macht wieder an sich gerissen und hat im Prinzip so eine, die nennt man Direct Rule eingeführt, also er hat durchregiert, ja. Mhm. Er hat gesagt, ich bin jetzt hier der Machthaber im Land, ich regiere mit königlichen Dekreten und hat zwar gesagt, er werde irgendwie das nur 3 Jahre lang machen, aber so richtig hat es ihm keiner geglaubt.
Mhm. Und ich meine, die Nepalesen, die haben ja dann auch mit dem Königshaus gebrochen, ne? Also zum einen glaubten sie der offiziellen Version nicht, was in dieser Nacht passiert ist, aber auch dann auch, was Gyanendra dann gemacht hat, ne? Also es ist ja, das kam ja zu Protesten. Und sag mal, Peter, du warst ja in dem Land auch und du weißt ja auch so, wie die Menschen dort ticken. Die waren anscheinend sehr monarchietreu, ne? Als noch der Vater von Dipendra König war, ne?
Absolut. Ich hatte damals schon Kontakte nach Nepal und da haben wir immer mal wieder über das Königshaus gesprochen. Und die haben da eigentlich, wie soll ich sagen, mit großer Liebe über ihren König Birendra gesprochen, ja? Der war schon sehr, sehr beliebt.
Was hat er denn gemacht? Warum war der denn so beliebt?
Also grundsätzlich ist es ja so, der König von Nepal, der galt als Wiedergeburt des Hindu-Gottes Vishnu. Das heißt, der hatte eine religiöse Rolle und der wurde Devaraja genannt, Gottkönig. Das heißt, der war zuständig eben um Ordnung und Harmonie im Land aufrechtzuerhalten, die religiösen Traditionen zu schützen. Das heißt, man hat ihm da schon sehr viel zugebilligt. Gleichzeitig hat er eben 1990 seine Macht abgegeben, hat dieses Land in eine Demokratie geführt und er hat auch sein Volk befragt, schon früher 1979, ob es eine Demokratie haben wolle. Damals war es noch so, da wollten die das gar nicht. Ja? Da gab es 55% waren gegen die Demokratie, die unterstützten das Königtum in seiner bisherigen Form als absolute Monarchie. Aber Trotzdem gab es dann auch eine Demokratiebewegung, es gab Druck und dann hat 1990 im November König Birendra die neue Verfassung unterzeichnet. So ein bisschen haben sie ihn auch hingeführt. Es gab damals schon Demonstrationen und hat dann aber auch dieses Land verändert. Und das war etwas, was ihm die Menschen dort gedankt haben. Das war etwas, was ihn auch so beliebt gemacht hat in dieser Zeit. Das war etwas, was Nepal grundsätzlich verändert hat, aber ihn eben trotzdem als Staatsoberhaupt belassen hat und auch die Monarchie zunächst einmal gerettet hat.
Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kurze Pause mit ein bisschen Tee, würde ich sagen. Und jetzt können sich alle mal kurz zurücklehnen oder wo auch immer ihr seid, im Auto seid ihr ja manchmal auch unterwegs oder beim Gassi gehen. Also wir trinken mal kurz was, Peter, denn wir haben viel geredet.
Gute Idee. Vor allen Dingen haben wir so viele Namen erwähnt.
Ja, ich Wahnsinn, meine, wenn wir, oh Gott. Ja.
Wenn du einen Podcast machst über das englische Königshaus, über die Dänen, die Schweden, da kennt man ja alle Namen. Ja? Jetzt haben wir über Nepal geredet und Birendra und Mahendra und Tripuran und Dipendra. Genau,
Diviani.
Richtig. Das sind für unsere Ohren einfach ungewohnte Namen. Und ich glaube, deshalb ist es ein bisschen schwierig. Und ich glaube, wenn wir drüber reden, ist es auch so eine Art Druckbetankung, die wir da machen.
Das glaube ich auch.
Also ich habe eher den Eindruck, dass dann viele Leute danach sagen, oh, ich glaube, das muss ich noch mal
nachlesen. Momente mal. Ich hoffe, dass man es auch beim ersten Mal schon verstanden hat. Aber natürlich zugegeben, also die Namen sind dann schon, für dich sind die ja wahrscheinlich so, auch eigentlich so wie Uwe Peter oder Michael, ne? Aber für uns hört sich das natürlich
so ein bisschen,
ganz komisch an. Ne? Sag mal, wir haben doch so die Hitze, ne? Also jetzt gerade. Ja. Hast du irgendwie so einen Tipp? Also jetzt sag nicht Klimaanlage, das wäre jetzt ein bisschen zu billig.
Das wollte ich sagen.
Weil nämlich dieses Studio ist ja auch klimatisiert. Aber was macht denn der normale Inder, wenn es so heiß ist? Essen die dann
nix.
Auch wirklich?
Also,
ach so.
Nein. Ja, also es gibt natürlich tausend Sachen, dass man irgendwelche Säfte trinkt etc. Mhm. Habe ich auch schon gemacht. Uh-huh. Hilft überhaupt nichts.
Was für Säfte?
Also, ja, irgendwelche Mango-Lassi und solche
Lassi.
Sachen.
Ah, oh, Lassi.
Und, ja, Lassi ist natürlich.
Oh, ja, okay.
Ja, genau. Also gibt es schon viel, was sie machen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich sie so beobachte, die Menschen hier, dann ist es so, dass sie damit einfach umgehen.
Mhm.
Dass sie es, ich will jetzt nicht sagen ignorieren, aber dass sie sagen, ja, es ist halt,
halt
heiß
so. Ja, genau.
Also
so.
Möglicherweise wird einem heißer, das ist so ein bisschen meine Theorie, wenn man die ganze Zeit drüber klagt.
Das
ist so. Und
wenn
man um sich herum lauter Leute hat, die auch drüber klagen, dass es heiß ist.
Ja.
Also wir hatten das zu Hause auch schon, meine Frau und ich, wenn wir da saßen und die Klimaanlage mal ausgefallen war. Das passiert nämlich leider, wenn es super heiß ist, dann drückt es quasi die Hitze draußen auf den Teil der Klimaanlage, der außen angebracht ist. Und dann liefert die weniger Kühle und dann sitzen wir drin und dann geht eigentlich nur noch der Ventilator.
Mhm.
Und dann kannst du entweder klagen, jammern oder schreien oder du kannst einfach Om machen und sagen, okay, es ist jetzt wärmer, ich muss jetzt auch nicht rennen, ich sitze jetzt nur auf dem Sofa, trink was und denk mir die Hitze ein bisschen weg. Also,
so ist es.
Wenn ich da sitze, geht es, aber schlafen bei so einer Hitze, das geht dann nicht.
Mhm. Aber du hast recht. Also ich möchte es auch nicht mehr über das Wetter klagen, weil es macht keinen Sinn, wie du sagst, man kann es eh nicht ändern. Wird ja eh nicht kälter.
Genau.
Also. Ja, ich sag jetzt mal Cheers nach Neu-Delhi. Sag mal, ist es dann gut eigentlich, wenn man dann auch schafft? Ist.
Oh.
Also, da schwitzt man ja auch noch mal mehr, oder?
Also
weil ich lade es mir
gerne
gut.
Scharf, ja. Ja, das ist ja, das kriege ich auch manchmal gesagt, so ist
und?
Doch was Scharfes. Aber
also
ich mag das eh, aber ehrlich gesagt, also die Schärfe kühlt mich jetzt nicht. Also da kriege ich eher noch ein bisschen Hitzewallung dann.
Gut, wer auch immer diese Tipps auf Instagram von irgendwelchen Influencern hört, stimmt nicht. Peter hat es ausprobiert. Stimmt's? Okay. Wir trinken heute nur Essen nichts. Ich glaube, das macht mir Sinn. Peter, also wir haben über die Nacht geredet, über das Massaker und die Untersuchung, also was auch sehr zu Unzufriedenheit geführt hat. Nichtsdestotrotz ist es so, dass dann doch ein paar Nepalesen nicht so zufrieden sind mit ihrer parlamentarischen Republik, sondern sagen, ach, wir hätten doch jetzt gerne wieder einen König zurück. Du hast ja welche auch getroffen, ne, als du jetzt dort warst. Warum möchten die denn wieder haben? Brauchen die irgendwie so eine Identifikationsfigur? Oder woran liegt das? Ist es, weil sie unzufrieden sind? Ist es wegen der wirtschaftlichen Lage? Warum wünschen sie sich denn einen König zurück, die Monarchie zurück?
Ja, weil sie unzufrieden sind mit der Politik. Das ist das Hauptmotiv. Also wenn man auf die Politiker schaut, in Nepal, die Regierungen, die letzten, ob das jetzt Maoisten sind, ob das Marxisten, Leninisten sind, ob das Sozialdemokraten sind, also sind eher linke Regierungen. Da sagen die Menschen, die schaffen es nicht, gegen die Arbeitslosigkeit vorzugehen. Die schaffen es nicht, gegen die Armut vorzugehen. Denen geht es nur um Privilegien. Es gibt viel Korruption. Und es gibt selbst um das Präsidentenamt, also das Staatsoberhaupt Nepals, gibt es Streit. Ja, und sowieso im Parlament. Und deshalb wünschen die sich jemanden zurück, der über allem steht. Also wir sind durch die Stadt gegangen in Kathmandu, haben da Ältere gefragt, haben Jüngere gefragt, haben auch eine Umfrage einfach gemacht. Da waren 20-Jährige dabei. Die haben gesagt, ja, König, das wäre wieder gut, wenn wir einen König hätten. Ja, der würde über diesem ganzen Parteienstreit stehen. Dann sage ich, sag mal, kannst du dich noch dran erinnern? Und dann sagt er, ich bin 20, dann gab's, also als ich denken konnte, gab es dann gar keinen König mehr. Aber ich stelle mir das so schön vor. Aber dann gibt es auch noch die Älteren. Dann gibt es die, die tatsächlich noch die Monarchie erlebt haben, die die als sehr positiv erlebt haben, die eben den Vorgängerkönig Birendra noch erlebt haben und den einfach sehr, sehr positiv in Erinnerung zu haben. Das war auch so ein Kümmerer. Der ist durch sein Land gezogen. Der hat die Entwicklung des Landes, dieses armen Landes zur Chefsache gemacht und er hat den Menschen irgendwie vermittelt, dass sie wichtig sind. Und das ist etwas, was ihnen, glaube ich, heute fehlt. Und deshalb wünschen sich auch die Monarchie zurück.
Aber Peter, die Royalisten wünschen sich aber jetzt nicht die absolute Monarchie zurück, sondern eher, sagen wir mal, die abgeschwächte Form, ne?
Ja, so würde ich das sagen. Also ich habe mit dem Vorsitzenden gesprochen, dann habe ich ihn gefragt, wie stellt ihr euch eigentlich die Monarchie vor? Weil der Vorsitzende war tatsächlich auch unter König Gyanendra, also in der letzten Phase der Monarchie Nepals, hatte der ein Amt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber der König, der ist doch da irgendwie mehr oder minder gescheitert. Am Ende war der nur noch Grüß August und dann wurde es Königreich zur Republik. Und dann sagt er, ja, so soll es nicht mehr sein und auch nicht mehr Direct Rule, also nicht mehr so einfach durchregieren, kein absoluter Monarch, sondern eher so skandinavischen König, so nach dem skandinavischen Vorbild eine Monarchie. Aber man muss ganz klar sagen, die machen das relativ militant. Die gehen auf die Straße. Es gab jetzt seit dem Frühjahr, seit März eigentlich regelmäßig Demonstration. Es gab so ein Ereignis, das war im März, da ist der ehemalige König Gyanendra zurückgekommen von einem Ausflug irgendwo in Nepal, ist angekommen am Flughafen in Kathmandu und ist da empfangen worden von tausenden Anhängern. Von tausenden Anhängern, die ihn umjubelt haben. Es gab einen Festzug in die Stadt. Das war alles organisiert vorher, ja. Es war eine Demonstration für die Monarchie. Aber diese Monarchiebefürworter, die waren gewaltsam. Die haben Steine geworfen, die haben das Büro einer anderen politischen Partei angegriffen, die haben Fahrzeuge in Brand gesteckt und Geschäfte geplündert. Also waren richtige Ausschreitungen. Es sind sogar zwei Menschen getötet worden, übrigens auch ein Kameramann des Fernsehens. Also es gab über 100 Verletzte. Das war ein ziemliches Chaos und das war nicht die einzige Demonstration seither. Es gab immer wieder Demonstrationen und auch zuletzt, als ich gerade da war, wollte ich in das Museum, in den ehemaligen Königspalast, da ist jetzt ein Museum drin und da hieß es, ha, wir haben das jetzt mal zugemacht, weil da vorne kommt jetzt gleich eine Demonstration von Royalisten.
Okay, also es ist schon sehr massiv auch. Aber unterstützen denn die Nepalesen sowas? Also sind die nicht eher, sagen wir mal, auf Ruhe aus, als jetzt irgendwie so gewaltsam da vorzugehen?
Also ich glaube, dass diese gewaltsamen Ausschreitungen, die wird natürlich die Mehrheit nicht unterstützen. Aber man sieht halt, wie groß die Wut eben auch der Menschen ist auf die Politik. Die Frage ist, haben die überhaupt eine Chance, diese Royalisten? Ich war echt erstaunt, als wir da rumgefragt haben. Ich glaube, wir haben irgendwie 10, 12, 14 Leute gefragt, irgendwo in der Stadt, ganz unterschiedliche Leute. Und Also mindestens die Hälfte war dafür, wieder einen König zu haben. Mhm. So. Das sind nicht die Machtverhältnisse im Parlament, muss man ganz klar sagen. Da sind die Royalisten in der Minderheit. Die haben irgendwie ein paar Sitze nur. Also die haben keine Chance, mit einer Parlamentsmehrheit irgendwas zu erreichen und dieses Land wieder in eine Monarchie zu verwandeln. Die Frage ist ganz einfach, werden die weitermachen? Wird es eine größere Bewegung werden? Mhm. Wird es etwas sein, was den Druck auch erhöht? Und vor allen Dingen, wird es bei den nächsten Wahlen sich irgendwie abbilden, auch im Ergebnis, mhm, und dann auch im Parlament so eine Mehrheit entstehen? Es gibt Leute in Nepal, die sagen, ja, das ist möglich, mhm, das kann ich mir vorstellen. Und gerade mit so einem zeremoniellen Staatsoberhaupt nach skandinavischem Vorbild wäre das doch was Gutes. Aber es gibt auch viele, die sagen, es ist unrealistisch und es wird eigentlich so weitergehen wie bisher.
Mhm. Steht hinter denen denn der ehemalige König Gyanendra?
Also ist ja, das tut er. Das,
okay, ja. Ich meine, der hat ja auch viel Geld, ne? Also ich meine, er könnte ja da auch die bezahlen, sag ich jetzt mal, ne? Oder?
Das ist ein reicher Mann. Es ist schwer festzustellen, wie viel Geld er hat, aber er wird im Land im Prinzip als Milliardär bezeichnet. Okay. Und jetzt nicht als Rupien-Milliardär, sondern als Dollar-Milliardär. Okay. Ja? Mhm. Der hat noch viele Besitzungen, der hat noch viel Eigentum, was aus seiner Familie stammt. Das heißt, es ist Eigentum, Häuser, ehemalige Paläste etc., die im Prinzip aus seinen Privilegien stammen. Das heißt, er ist jetzt nicht so ein erfolgreicher Geschäftsmann offenbar, dass er so reich geworden ist, sondern er ist einfach, weil er aus dieser Familie stammt, weil er ehemals König war, ist er so wohlhabend. Und er hat zwar gesagt, er will sich nicht mehr aktiv in die Politik Nepals einmischen, aber er könnte sich durchaus vorstellen, wieder König zu werden. Und das war jetzt übrigens auch der Grund, weshalb der Bürgermeister von Kathmandu dem Ex-König eine ordentliche Geldstrafe aufgebrummt hat für die Schäden, die auch entstanden sind bei diesen Protesten. Mhm. Das heißt, auch da gab es wieder einen Konflikt. Ja, ja. Gyanendra ist wirklich so eine Figur, ich werde da nicht ganz schlau draus. Mhm. Ja. Er ist gescheitert, er ist eigentlich in Schimpf und Schande aus seinem Amt getrieben worden, mehr oder minder, durch das Parlament. Und jetzt liebäugelt er mit seinen fast 78 Jahren, liebäugelt er damit, wieder König zu werden. Also ich sehe das eher ein bisschen kritisch.
Aber sag mal, gerade in Nepal lebt man vom Tourismus, ne? Ich sag mal Mount Everest. Ist das nicht so ein Fund, auf das die Nepalesen auch sehr stolz sind und sagen, hier, das ist was wir hier vorweisen und wie viele Menschen zu uns ins Land kommen? Reicht das nicht aus?
Das reicht aus eigentlich. Der Everest ist immer ein großes Thema und früher hat man natürlich noch mehr locken können, das Himalaya-Königreich Nepal mit dem Everest, und es hatte so ein bisschen mehr Glanz. Mhm. Jetzt ist es in Anführungsstrichen nur der Everest und es ist nur das Himalaya und das ist noch immer groß. Das ist der wichtigste Wirtschaftsfaktor in diesem Land. Da kommen unglaublich viele Touristen. Es kommen natürlich Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die da hochgehen wollen oder zumindest ins Basislager. Das ist eine ganze Industrie. Die zahlen auch Zehntausende Dollar für so eine Lizenz, alleine da hochzugehen. Da kommt schon viel Geld ins Land. Und gleichzeitig kommen auch andere Menschen, die dann auf andere Berge wollen, die auch nur wandern gehen, Hochgebirgswanderungen machen und so. Mhm. Also Tourismus ist super wichtig, aber Tourismus ist in Nepal auch immer so zweischneidig, weil es auch immer an Infrastruktur fehlt, weil der Tourismus auch viel zerstört, Natur zerstört, viel Müll hinterlässt. Wir kennen das Müllproblem am Everest. Das ist seit Jahren bekannt, dass da liegen Tonnen Müll. Und das ist auch woanders so. Und das ist natürlich immer auch eine Schwierigkeit. Das ist es nämlich. Ich habe vor ein paar Jahren schon mit dem damaligen Tourismusminister gesprochen. Ich habe vor ein paar Wochen mit dem jetzt amtierenden Tourismusminister gesprochen. Die erzählen mir immer, wie viele Touristen die ins Land holen wollen. Und beim letzten Mal da vor ein paar Jahren, das war kurz vor der Pandemie, da sagte er mir, ja, also nächstes Jahr sollen 2 Millionen kommen. Da habe ich gesagt, wo sollen die denn eigentlich wohnen? Ja, das werden wir alles schaffen und so. Inzwischen ist nicht viel passiert und trotzdem haben sie immer noch diese Ambitionen und trotzdem wollen sie immer noch so viele Leute ins Land holen. Also es ist in Nepal schon so, dass die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit sehr, sehr breit ist. Da ist sehr viel Wunschdenken dabei, auch bei dem Everest und beim Hochgebirgstourismus.
Ja, schade. Also man könnte es ja vielleicht auch ein bisschen anders machen. Aber wegen Touris, ne? Also gerade der Palast, du hast gesagt, das ist ja ein Museum jetzt. Und kommen denn da viele Touristen hin? Schauen sich das an oder ist das gar nicht so ein Thema? Lieber wandern statt...
Doch, doch. Ja, oh, okay. aber das ist jetzt schmerzhaft. Ich habe ja gerade vorhin gesagt, dass ich da nicht reinkam wegen der Demonstration. Mhm. Und ich war ja eine ganze Woche in Kathmandu. Mhm. Ich habe es dreimal versucht, in diesen Palast reinzukommen. Ich habe es wirklich versucht, da reinzukommen, weil mich das interessiert hat. Ich bin nicht reingekommen. Am Ende war es so, dass ich mit einem Kollegen drüber gesprochen habe, meinem nepalesischen Kollegen. Mhm. Und dieser Palast ist schon interessant. Der ist ein bisschen anders, als man sich vorstellen würde. Mhm. Der ist von Anfang der 60er Jahre. Das heißt, der ist nicht vergleichbar mit Buckingham Palace. Mhm.
Aber der davor war so, ne? Also der wurde ja immer wieder umgebaut, ne? Und abgerissen und der davor war so. Und was jetzt da steht, ist, sage ich mal, wenn man sich das mal auf dem Foto anguckt, jo, ne?
Ja, ist so ein bisschen eckig und auch drin ist so ein bisschen beengt. Also dieser Narayanhiti-Palast, heute ist es ja das Narayanhiti-Palast-Museum, der wirkt schon so ein bisschen prosaisch. Und es ist tatsächlich auch so, wenn die Nepalesen da hinkommen, für die ist es besonders natürlich, für die ist es ein ganz besonderer Ort, gerade für die Älteren. Mhm. Und als ich da rein wollte, da war neben mir eine Frau, die war 80, 85, relativ zahnlos. Die sprach nur Hindi, die sprach gar kein Nepalesisch. Die hatte aber noch eine Enkelin, hatte die noch dabei. Die wollte da auch rein. Die ist vom Land irgendwo gekommen, also vom Süden Nepals, wo eben auch Hindi gesprochen wird. Und die wollte da rein. Die war so enttäuscht, als gesagt wurde, nein, die darf heute nicht mehr rein. Mhm. Die war so enttäuscht. Die hatte gesagt, okay, dann werden wir uns irgendwo eine Unterkunft suchen, weil sie war über einen Tag unterwegs, war ganz fertig da. Mhm. Die hat fast geweint, die Frau. Und für die Nepalesen ist es was Besonderes. Aber wenn sie dann drin sind, dann denken sie, ach, das ist gar nicht so prunkvoll. Mhm. Die Decken sind nicht so arg hoch. Die haben da gar nicht in Saus und Braus gelebt. Teilweise sind die Räume so ein bisschen gerümpelig. Also so, steht viel rum, würde ich mal sagen. Andere Räume sind wie ein schönes Zimmer von einem besseren Hotel. Mhm. Aber jetzt auch nicht sonderlich luxuriös. Also insofern ist es schon eine ganz interessante Erfahrung für die Nepalesen, in diesen Palast zu gehen.
Ja, sag mal, und ich meine, in dem Palast war ja dieses Massaker. Viel war ja in diesem Billardsaal. Kann man denn da rein? Also ich habe gesehen, man kann durch die Scheibe schauen, aber ich glaube, rein kann man nicht, ne?
Ja, das hätte ich gerne gesehen natürlich. Mhm. Und wie gesagt, ich habe mich ja versucht, dreimal
anzustellen.
Ja. Ich war schon vorher übrigens ein bisschen enttäuscht, weil es wurde mir dann auch gleich gesagt, dass man alles abgeben muss. Und ich war ja da für Radioreportagen. Ja. Und da wäre ich natürlich auch gerne in dieses Museum rein und irgendwelche Geräusche hätte man da gehabt, hätte man jemanden drin fragen können, hätte man Sachen beschreiben können und so. Hätte man sicher machen können, aber man muss alles abgeben.
Auch Telefon,
muss das Handy,
ne?
Abgeben.
Okay.
Ja,
keine
genau.
Fotos.
Ja, da gibt es so kleine, nee, gar nichts, null, niente. Und ich hätte es gerne gesehen, und aber ich kam leider nicht rein. Also ich glaube, das werde ich beim nächsten Mal machen, wenn ich in Kathmandu bin.
Wie weit ist denn das von Neu-Delhi? Wie lange fliegst du?
Gar nicht weit. Das ist 1,5 Stunden Flug.
So. Ach das ja, geht gut, das geht ja gut. Mhm. Weil du es gerade sagst, keine Fotos im Palast, alles abgeben. So ist es ja auch, so komme ich jetzt drauf, ne, in Großbritannien, wenn man da ja im Buckingham Palace ist oder in Windsor, darf man ja drin auch keine Fotos machen. Da komme ich jetzt gerade drauf, weil es gab auch, oder es gibt eine enge Verbindung, ne, zwischen Nepal und Großbritannien. Es gab Staatsbesuche. Königin Elisabeth war ja 1961 in Nepal und hatte in Großvater von Dipendra kennengelernt. Wir verwirren die Leute jetzt noch mehr. Und zwar König Mahendra.
Und genau, König Mahendra. Von dem haben wir ja schon vorher gesprochen.
Ja. Ne? Wahrscheinlich haben wir es wieder vergessen. Ist den ganzen Namen, weißt du? Ja. Und die war dann da, 61, ne?
Genau, die hat was mitgebracht. Nämlich eine goldene Staatskutsche. Das war das offizielle Geschenk von Elisabeth II. Und diese Kutsche, die gibt es übrigens immer noch. Die steht immer noch im Palast. Und im Palastmuseum, die wurde tatsächlich auch in der nepalesischen Monarchie eingesetzt zur Krönung von Birendra, mhm, dem Sohn von Mahendra und dem Bruder von Gyanendra. Mhm. Im Februar 75 wurde der gekrönt, mhm, und es gab auch einen zweiten Anlass, wo diese Kutsche verwendet wurde. Das war 1986. Da war die britische Königin zu ihrem zweiten Staatsbesuch in Nepal und da wurde sie gefahren mit dieser Kutsche zum Narayanhiti-Palast.
Und da war dann schon der Vater von Dipendra dran, Birendra. Ne? Da hat sie schon den zweiten König dann schon gehabt. Ne?
Genau, später, der, ne, ist dann 1975 gekrönt,
ja,
worden.
Genau. Und ich hatte ja noch ein bisschen gekramt und recherchiert. Ne? Ich habe ja Fotos gesehen 1961 bei diesem ersten Staatsbesuch von der Königin Elisabeth. Und zwar, da gibt es Fotos von einer Tigerjagd, ne, und von einer anderen Großwildjagd. Und eine sogar hat sie gefilmt. Sie hat ja gerne gefilmt mit ihrer eigenen Kamera. Also wenn man heute drauf schaut, Peter, ne, und sieht diese Fotos, das ist äußerst befremdlich und sehr krass, ne? Aber ich hoffe, sowas gibt es heute nicht mehr in Nepal, oder?
Nee, sowas gibt es tatsächlich nicht mehr, okay, weil auch in Nepal natürlich die internationalen Verträge gelten. Mhm. Also es ist durchaus so, dass es möglicherweise Leute gibt, die rechtswidrig das tun.
Ja.
Und ehrlich gesagt, jetzt mal ganz unter uns, wären die Mitglieder der früheren Königsfamilie da auch übliche Verdächtige. Aber natürlich ist das auch in Nepal untersagt.
Mhm. Und dann später, 1993, waren dann Lady Di und noch damals Prinz Charles in Nepal. Und die haben, da gibt es auch Fotos mit Dipendra. Die haben sich getroffen und auch Lady Di war dann auch öfters mit ihm unterwegs, war in der Schule, das, was sie so gerne gemacht hat. Und 1998 war dann auch nochmal Prinz Charles in Nepal und hat sich mit Kronprinz Dipendra getroffen. Also es gab da so eine enge Verbindung. Und interessanterweise war es auch so, dass jetzt gerade erst im Februar 2025, da waren Prinz Edward, das ist ja der jüngste Bruder von König Charles, und seine Ehefrau Sophie in Nepal. Da waren die unter anderem in einem Dorf, muss es mir jetzt gleich erklären, einem Gurung-Dorf, in diesen Gurung-Dörfern. Und dort werden viele Nepalesen rekrutiert für diese Gurkha-Brigade, die ja auch eine Rolle spielt, ne, in der Beziehung zwischen Großbritannien und Nepal.
Genau, die Gurkhas, die sind ein traditioneller Bestandteil auch der britischen Armee. Das Ganze führt eigentlich über Britisch-Indien, diese Tradition, obwohl Nepal nie eine Kolonie war, hat Nepal Soldaten gestellt für die britisch-indische Armee und später eben jetzt für die britische Armee. Und die gibt es bis heute, mhm, diese Gurkhas. Und es gibt noch Standorte der Gurkhas in Nepal. Und es gibt auch Nepalesen, die eben Veteranen sind, die da gedient haben, die noch das Geld eben, ihre Rente von den Briten beziehen. Gibt übrigens, ich habe ja früher schon mal erwähnt, dass ich Briefmarkensammler bin, es gibt auch noch britische Postämter, Feldpostämter, mhm, in Nepal, nämlich in Kathmandu und in Pokhara. Also da gibt es noch eine enge Verbindung zwischen den Briten und Nepal.
Ja, und interessanterweise ist es so, dass das Hauptquartier dieser Gurkha-Brigade ist in Surrey, also in Großbritannien. Und es ist auch so, dass wohl die Offiziere aus Sandhurst, ne, das ist ja diese Akademie, wo ja auch viele Royals auch ihre Ausbildung gemacht haben, die machen dann so einen Intensivsprachkurs, um sich dann auf Nepali, also nepalesisch verständigen zu können. Das ist ja total interessant. Die Gurkha-Soldaten, die müssen Englisch lernen. Es ist total interessant, dass die noch so existieren und dass es diese Verbindung da gibt.
Genau, und es waren Hunderttausende, die über die Jahrhunderte auch mit den Briten gekämpft haben. Es haben auch viele ihr Leben verloren in, mhm, den Kriegen, in, mhm, denen die Briten gekämpft haben. Mhm. Und insofern ist das eine sehr, sehr tiefe Verbindung auch, die es da gibt zwischen Nepal und der britischen Armee.
Und wenn man in der Gurkha-Armee gedient hat, darf man übrigens auch in Großbritannien leben. Also haben quasi ein Visum oder Wohnrecht in Großbritannien.
Ja, das ist ein Gesetz, das den pensionierten Gurkhas und ihren Familien das Aufenthaltsrecht im Vereinigten Königreich, mhm, gibt.
Interessant. Also wieder was dazugelernt. Ich liebe es ja, über fremde Länder zu recherchieren, natürlich auch gerade was das Royale betrifft, aber was sich dann noch für Themen auftun plötzlich. Also man lernt ja wirklich nie aus. Ich finde das toll.
Mhm.
Ja, Peter, also wir haben vieles dazugelernt heute, aber jetzt nach 24 Jahren wissen wir immer noch nicht, was wirklich passiert ist im Palast. Das wird ja als Nepals Kennedy-Attentat bezeichnet, weil man immer noch rumspekuliert, Skizzen malt. Vielleicht ist es auch, was es ausmacht, dass man immer noch drüber redet und so eine Art, ich sag mal, Mystik, ne, die das Ganze hat,
ja,
und dieser Abend hat, ne, und diese Gerüchte, also, die es immer noch gibt, ne?
Also ich habe mir das ja intensiv angeschaut und das kann schon so gewesen sein.
Wie jetzt?
So im Großen und Ganzen, ja. Das, wie es geschildert wurde, tatsächlich,
okay,
das reingekommen, hat alle erschossen,
okay,
und hat dann die Waffe gegen sich selber gerichtet.
Mhm.
Es gibt eben auch wie bei Kennedy Fragen, ja, die noch nicht so richtig beantwortet wurden. Und ich glaube, es wurden vor allen Dingen viele Fehler gemacht im Anschluss, dass man da eben so geheimnistuerisch war, dass der Bericht nicht wirklich präzise ist an vielen Stellen. An manchen Stellen ist der überpräzise. Da stehen sogar die Handynummern von Dipendra und seiner Freundin drin, ja. Von welcher Nummer er wo angerufen hat. Ja? Das ist ganz merkwürdig, aber andere Sachen sind dann unklar. Und vielleicht hat das einfach nur dazu beigetragen, dass es eben so viele Verschwörungserzählungen dazu gibt. Aber vielleicht war es auch ganz anders.
Ja, vielleicht. Vielleicht kriegen wir ja nochmal andere Erkenntnisse, Peter. Wer weiß.
Also, gibt es noch einen zweiten True Crime, Royal True Crime Podcast.
Genau, das machen wir dann. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wirst du wieder nach Nepal mal wieder fahren? Du willst so einen Palast unbedingt.
Ja, unbedingt. Ich muss da noch mal hin. Es ist ja echt nicht weit. Mhm. Also, wenn ich mir morgens überlege, dass ich am Nachmittag gerne in Kathmandu wäre, dann kann ich das machen. Ich kann ganz schnell einen Flug buchen.
Mhm.
Ich fliege dahin, anderthalb Stunden, bin dort. Ich brauche da nicht mal ein Visum beantragen vorher. Ah. Da gibt es so ein Visa on Arrival für $30.
Okay.
Und das ist das Land hier in meinem Berichtsgebiet, wo ich eigentlich am leichtesten hinkomme.
Ach, guck mal. Dann wünsche ich dir nur das Beste und ich freue mich auf das nächste Mal mit dir, wenn du mir wieder per WhatsApp irgendein Foto schickst und sagst, guck mal hier, ne? Als du mir das geschickt hast, dachte ich mir, wo ist dann der jetzt schon wieder, ne? Guck mal, Kathmandu, wie cool, ne? Also, wann hat man mal nach Nepal geschaut und hat mal aufs Königshaus geguckt?
Ja, das glaube ich auch. Und das ist einfach spannend, das ist exotisch und es ist vor allen Dingen, und deshalb passt es in deinen Podcast, royal.
Ja, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, liebe Podcast-Fans, vielen Dank fürs Zuhören. Ich frage euch auch nicht ab wegen der Namen, gell, Peter, so gemein sind wir nicht, ne?
Yes. Nein, das machen wir nicht.
Weil ich glaube, ich würde da auch heillos durcheinander kommen. Und selbst du, Peter, ne, du musst auch manchmal nachschauen. Es ist ja nicht so, dass du es aus dem FF kannst, ne, oder?
Nee, nee. Also das ist schon etwas, wo ich nochmal gucken muss. Die wichtigsten Figuren, die habe ich im Kopf, aber wenn es dann zu den Prinzen und Prinzessinnen geht, da gucke ich dann auf meinen Spickzettel.
Ah, sehr gut. Das freut mich. Und es beruhigt mich auch vor allen Dingen und wahrscheinlich auch für alle, die jetzt zuhören. Also, schreibt mir euer Feedback, schreibt mir über Insta oder schreibt mir eine Mail. Ich freue mich drauf. Und Peter, ich sag mal tschüss nach Neu-Delhi. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
tschüss.
Peter. Ciao.
Sehr gerne. Ciao.
Ciao.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malun.
Auf Wiedersehen. Wir hören uns wieder.